wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. 9 vor 9, Dienstag, 8.51 Uhr, pünktlich mit dem Jingle. Wie ist die Lage?
Schönen guten Morgen. Die Lage ist ganz gut.
Die Lage ist pingelig.
Die Lage ist pingelig, genau.
So ein richtiges Intro. Ja, heute in der Stammbesatzung, ausnahmsweise macht keinen Gast, sondern wir geben uns die Ehre. Nächste Woche haben wir vielleicht wieder einen Gast. Hoffen wir, dass das alles klappt. Wir lassen die Spannung erst noch mal ein bisschen steigen, wer es dann sein wird. Was hast du denn heute?
Ja, wie wir ja herausgefunden haben, hatten wir komischerweise das selbe Thema für heute, was ja eigentlich so ein Nischenthema war, hat ja auch kaum Aufmerksamkeit gebracht, nämlich da hat so ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen gekauft. Also Salesforce hat Slack übernommen, was ja doch jetzt so, in unser beider Blasen etwas Aufmerksamkeit bekommen hat und auch einige Kommentare und Einschätzungen und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist doch mal ein Thema, was perfekt zu unserem Format hier passt, weil wir ja auch beide sind. Also können wir ja vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, was so unsere Einschätzung da ist. Und ich muss vielleicht nochmal als Disclaimer vorweg schicken, dass Slack hier schüttelt sich mein Hund, ich weiß nicht, ob man das hört, dass Slack ein Kunde von uns ist, jetzt nicht von uns in Deutschland, sondern von unseren Kolleginnen und Kollegen in den USA, vielleicht noch vorweg gesagt. Und ich habe mir jetzt in den letzten Tagen so ein paar Einschätzungen, Podcasts bei TechCrunch zum Beispiel, aber auch ein paar Artikel, sowohl USA als auch Deutschland, angeguckt, durchgelesen, angehört. Und es hat ja irgendwie so verschiedene Ebenen, die man da so sehen könnte. Also was halt eine Ebene, die halt die ganze Zeit kommt, ist halt so dieses, was ist es, warum macht Salesforce das? Und vor allen Dingen eben so diese Konkurrenzsituation Salesforce-Microsoft. Das ist so ein Punkt. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder mal hatten, auch in diversen anderen Projekten, die wir so gemeinsam haben. Also das könnte so ein Thema sein, was eben interessant ist. Aber eben auch die Sicht von Slack, vielleicht damit mal kurz angefangen, warum Slack das eben macht. Was ich eben gelesen habe, ist zum einen oder so gehört habe, ist zum einen, dass Slack eben nicht so sehr von der Corona-Pandemie oder von der Homeoffice-Situation profitiert hat, wenn man das mal so sagen darf, wie andere, wie Zoom zum Beispiel, also dass Slack doch im Vergleich nicht so stark gewachsen ist in den letzten Monaten, was ganz interessant ist. Und was anderes, was ich bei TechCrunch da noch gehört habe, dass Slack wohl auch Probleme hat, so die Entscheider in den Unternehmen zu erreichen, also wirklich diejenigen CIO, CEO, die dann eben letztendlich die großen Entscheidungen treffen und dass da vor allen Dingen dann eben auch Salesforce helfen soll. Und das andere ist eben jetzt auch aus Slack-Sicht gesehen, eben diese Konkurrenz daneben zu Teams, die wohl in den letzten Monaten, also Microsoft hat ja wohl in den letzten Monaten einen etwas besseren Job gemacht, Teams zu etablieren, allein durch die Marktmacht, die halt Microsoft hat und die Integration, die Microsoft eben in den Unternehmen hat, als es Slack getan hat. Also das so ein bisschen die Motivation aus Slack-Sicht eben war, diesem Deal zuzustimmen und sich da eben anzuschließen.
Ja, da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen, ne? Oder?
Ja, was sagst du zum einen zu dem, also ich persönlich, also wir nutzen ja beide Slack jetzt auch miteinander in den Projekten, die wir gemeinsam machen und ich mag es gerne, also ich arbeite sehr gern damit, ich finde es ist sehr, also es hat bei mir wirklich wahnsinnig, also es ist wirklich das erste Tool, was bei mir einen Großteil, ich würde fast sagen mehr als die Hälfte meiner E-Mail-Kommunikation abgelöst hat, was für mich alleine schon wirklich ein riesen Erfolg ist und ein riesen Vorteil ist. Was da natürlich hilft, ist, dass wir beide zum Beispiel oder wir eben also unsere Agentur und ihr als Unternehmen, dass wir halt eben auch da zusammenarbeiten, dass ich halt wahnsinnig viel Kommunikation eben von E-Mail in Slack geschoben wurde, was mir sehr zugutekommt. Also ich finde, diese Art der Kommunikation kommt meinem Kommunikationsstil wirklich sehr nah, muss ich sagen.
Ja gut, es ist ja generell Messenger jetzt oder Business Messenger, wollen wir es mal so nennen, und nicht unbedingt Slack-spezifisch. Ich habe heute Morgen, muss ich dazu sagen, ich habe mich ja selbst schon in meinem Blog geäußert, heute Morgen habe ich in der Welt, die ja normalerweise nicht zu meinen Standard-Informationsquellen gehört, aber ist mir über meine RSS-Reader und so meine Blase zugespielt worden. Microsoft versus Slack, die große Niederlage der kleinen Klugen. Titeln die Kollegen von der Welt, Benedikt Fürst und Tobias Kaiser, und die treffen es eigentlich relativ gut. Auch das ist so meine Meinung. Eigentlich hat ein kleiner Anbieter, Best-of-Breed-Anbieter, ist ja die alte Diskussion, nur geringe Chancen, nur kleine Chancen, wenn Microsoft in den Ring steigt. Das hat man mit SharePoint gesehen, die doch sehr viele Dokumentenmanagement-Anbieter platt gemacht haben. Da sieht man jetzt mit Teams, die eben die entsprechenden Messenger platt machen, weil einfach aus meiner Sicht durchaus fragwürdige Praktiken, das wird dann mit Office gebundelt, ja, und man kommt so ein Anfütterangebot für Umme und schwuppdiwupp hat man sein Produkt im Markt. Ja, das ist eine Praktik, die halt Microsoft über Jahre hinweg pflegt und wo sie einfach die Marktmacht ausspielen. Uns leider an Alternativen fehlt, denn, da fällt mir doch der Hörer aus dem Kopf, nein, denn gerade auch in dem Open-Source-Bereich etabliert sich keine Allianz, die da irgendwo dagegen halten könnte und Google, muss man ja auch sagen, hat in dem Messenger-Markt eigentlich versagt.
Ja, das ist wohl so, ja, also ich meine, das ist ja jetzt gerade so, was so Kommunikation angeht, auch Kollaboration angeht, gab es ja so verschiedene Projekte bei Google, die halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder mal kamen, aber immer wieder auch mal dann wieder weg waren, weil es halt einfach nichts gebracht hat. Ja, warum auch immer. Aber ich finde, ein anderer Aspekt, den ich halt bei Slack und auch bei Salesforce und die Diskussion zusammen mit Teams und Microsoft und so interessant finde, ist halt dieses, was ja auch viele gerade in dieser Geschichte Slack oder Salesforce versus Microsoft sehen, ist halt so diese Integration in andere Arbeits- oder Geschäftsprozesse, in andere Tools und Plattformen und Server und Software, die halt so ein Unternehmen genutzt wird, wo halt Microsoft natürlich ja traditionell eben dann sehr stark ist und was bei Slack ja eigentlich nie so richtig ich habe gelesen, dass das nie so richtig erfolgreich war, was dieser App Store von Slack war, dass Slack halt immer im Kern eben diese Kommunikationsplattform ist und weniger eben so dieses Integrative dann im Vordergrund steht. Und das muss ich jetzt aus meiner eigenen eigenen Nutzungsart daneben auch sagen. Also ich nutze halt Slack weniger wirklich so diese integrativen Fähigkeiten von Slack, also die Apps kaum, sondern wirklich eben für die Kommunikation. Und das ist ja auch ein Hintergrund dann eben, eine der Motivationen, warum Salesforce das eben macht, um es eben wirklich in die eigenen Tools dann eben stärker zu integrieren und das eben auf den Weg gehen sozusagen, den Microsoft dann eben mit Teams dann auch geht.
Ja, es ist ja auch, sag mal, andererseits spannend. Man sagt jetzt immer Microsoft und Salesforce als ein Wettbewerb. Auf der anderen Seite heißt es ja auch SAP und Salesforce als große Konkurrenten. Ja, also da ist ja, sag mal, die ERP-CRM-Ecke auch noch ein anderer Aspekt. Da spielt Microsoft mit Dynamics sicherlich auch eine Rolle. Das soll auch deutlich besser geworden werden. Aber wahrnehmbar ist natürlich eine hohe Dominanz hier in zumindest mal Europa oder in Deutschland von SAP entsprechend zu beobachten.
Ja, das finde ich auch nochmal eine andere interessante Ebene und einen anderen interessanten Aspekt, der jetzt in den USA nicht so richtig thematisiert wird, eben die Rolle von SAP oder was eben SAP oder wie SAP da reagieren würde, weil der andere Punkt ist ja bei Salesforce, dass sie eben durch Slack natürlich dann eben auch den nahen Kontakt zum Endnutzer haben. Und dass das eben auch der Weg ist, den dann vielleicht eben Unternehmen gehen müssen. Das finde ich auch immer, ist ja auch immer ein ewiges Thema, wie halt so die Softwareunternehmen oder die IT-Unternehmen, die halt eher im Backend sind, inwiefern sie halt Kontakt zum Nutzer haben sollten, der eben außerhalb der IT-Abteilung ist oder nicht. Und den Weg geht ja jetzt Salesforce offensichtlich, dass sie eben da stärker eben in diese ja, Nutzerrichtung dann eben nochmal gehen. Und ja, SAP, bin mal gespannt, was das eben für einen Einfluss dann eben auf SAPs wirken hat, was natürlich jetzt in Deutschland bei den Bewertungen größeres Thema war als in den USA, ist ja klar.
Naja, man muss auch mal schauen, SAP scheint ja auch gerade andere Probleme zu haben oder andere Herausforderungen bewältigen zu müssen. Ja, noch ein Aspekt vielleicht zum Abschluss aus meiner Sicht zum ganzen Thema. Ich habe mich die Tage mal wieder furchtbar geärgert. Es geht natürlich jetzt auch um die Digitalisierung der Schulen. Ja? Und hier gibt es so Darmstädter, Lokalkolorit, nicht nur Darmstädter, die dann sagen, die Schule in XY, die nutzen Microsoft mit allen Dingen, mit OneDrive, mit Teams. Da funktioniert alles und nehmen dann quasi so ein Negativbeispiel, das Big Blue Button heißt wohl der ein Wettbewerb von Zoom und von Teams in einem Videoconferencing. Das hat da ja mal hat gestanden, das funktioniert nicht. Ist ein Hauch Wahrheit dran, ja? Microsoft hat auch schon des Öfteren gestanden, die Software. Und B, es zeigt mal wieder, dass es eben leider keine alternative Plattform gibt oder keinen Verbund gibt, keinen Open-Source-Verbund gibt, wo sich beispielsweise der Bund oder die öffentliche Verwaltung hinstellen und sagt, das sind die 5-6 Tools, die ich entsprechend unterstütze, die ich auch entsprechend hier in Deutschland betreiben lasse vielleicht und wo ich einfach auch eine gewisse Stabilität, Resilienz entsprechend garantiere. Das finde ich immer noch sehr, sehr schade. dass trotz dem Wirken von wirklich guten Leuten wie Rafael Laguna de la Vera, der Chef von Sprint, oder auch von Peter Ganten, den wir auch schon zu Gast hatten bei einem Interviews, ja, also da tut sich relativ wenig und Microsoft lacht sich ins Fäustchen.
Ja, also das ist sicher auch dann ein Aspekt der, oder eine Entwicklung, die das Ganze dann vielleicht noch unterstützen würde, ja, das
stimmt wohl. Und es ist ja alles gar nicht so schlimm, dass sich die Schüler an die Microsoft-Produkte gewöhnen. Das ist alles gar nicht schlimm. Naja, also da finde ich manche, die Leute, die sonst immer hyperkritisch tun gegenüber Facebook und Co., finde ich dann sehr, sehr blauäugig gegenüber Anbietern wie Microsoft oder auch anderen oder auch Amazon.
Anyway. Ja, ich meine, aus Sicht der Schulen vielleicht noch ganz kurz, es ist ja dann wiederum auch verständlich oder ja doch verständlich in gewisser Weise, aber eben auch ein Zeichen, dass sich einfach nicht langfristig auf Digitalisierung vorbereitet wurde. Ich meine, das ist ja auch ein ewiges Thema bei uns. Also wenn sie es jetzt mussten sie es eben schnell machen und schnell machen, da ist natürlich so ein Anbieter wie Microsoft, der halt schon da ist und der halt auch schon so tief integriert ist, ist natürlich dann einfach, den zu nehmen. Ne? Das muss man halt dabei dann immer bedenken. Also ja.
Du kennst ja den alten Spruch. Ja, der ist vielleicht zu Teilen immer noch wahr. Ne? Du wirst nicht gefeuert, wenn du Microsoft, SAP und IBM machst. Ich erinnere mich noch an einen guten alten Bekannten, guten Freund, auch bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler, der bundesweit vertreten ist. Der ist genau diese Strategie, diese drei Anbieter gefahren, weil da ist er kein Risiko gegangen. Aber vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal hier, den Vertreter der Digitalstadt Darmstadt reinzuholen. Die versuchen ja mit Open Source rum zu experimentieren. Er hat sich auch beschwert, dass ich da manchmal zu sehr kritisiere. Vielleicht kriegen wir in den neuen Jahr mal dazu, dass er mal sagt, was er da einsprechen will.
Ja, cool, sehr gerne. Nun,
was hast du denn noch?
Ja, ich hatte ja das Leck-Thema. Du hast doch so ein Thema, wie war das? Museen als neue IT und, nee, Museen als Server. Nee, wie war das nochmal?
Wie war das nochmal? Das ist eigentlich ein Artikel, der ist ja schon eine Weile her. Er stammt von Niklas Mark in der FAZ vom 22. November. Holt die Rechner ins Zentrum der Stadt. Also da schreibt er im Feuilleton, und ich bin ja eigentlich nicht der klassische Feuilletonleser, bin aber diese Überschrift entsprechend gestolpert, dass man ja doch um das Bewusstsein für die digitale Welt und auch für diese ganze Thematik entsprechend zu erhöhen, entsprechend die Rechenzentren, die Serverfarmen vielleicht doch mal in die Innenstadt bringen sollte. Und dort auch rundherum soziales Leben, Cafés, wir reden natürlich jetzt mit Zeit jenseits der Pandemie, entsprechend platzieren sollte, um einfach dort ein bisschen zu sagen, hey, das ist heute ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich wohne ja, wie du weißt, in der Nähe von Frankfurt, ist ja eines der großen Zentren. Ich meine mich zu erinnern, und man möge mich abwatschen, wenn dem nicht so ist, dass das auf einem alten Neckermann-Gelände an Ikone der deutschen Industrie jetzt ein Serverzentrum entsteht, ein Rechenzentrum entsteht, aber das ist natürlich jetzt mal auch nicht in der Innenstadt. Also fand ich einfach zumindest mal als eine Aussage entsprechend plakativ und erwähnenswert, die Rechenzentren, die Serverfarmen als die neue Kulturmittelpunkt, als Museen entsprechend zu definieren, um einfach das mehr ins normale Leben zu integrieren und in das Bewusstsein der Leute zu integrieren.
Ja, schöner Gedanke. Die Tatsache, warum jetzt so eine Serverfarm eben jetzt in Frankfurt nicht in der Innenstadt, sondern ich weiß nicht, wo das Neckermann-Gelände ist, aber du hast ja gerade
gesagt. Hanauer Landstraße. Ja. Okay. Eine der Hauptstraßen, ja, es ist sicherlich auch, ist noch prominent, aber ist jetzt nicht die Zeile, ja. Und natürlich gibt es auch die Frage der Mieten und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie werden denn künftig die Innenstädte aussehen? Ja? Das muss man ja auch angesichts der Homeoffice-Debatte entsprechend mal vermarkten, ja, dass das ja vielleicht auch was tut.
Ja. Schöner Gedanke.
Ja, ja, und ich meine auch da sein Argument dort, wegen Sicherheit wird es gar nicht bekannt geben, wo die Rechenzentren stehen. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht so abkaufen, denn Sicherheit wird so oder so entsprechend, kann man herausfinden, wo Rechenzentren sich verbergen.
Ja, und derzeit sind ja die Innenstädte auch eher leer, insofern ist es da ja auch sicher. Insofern.
Ja, also fand ich jetzt mal als eine Bemerkung jenseits des Normalen einfach durchaus mal erwähnenswert.
Ja, aber geht wahrscheinlich auch in die Richtung, dass halt die Technologie, die IT halt eben auch immer stärker auch Teil der Kultur werden soll. Also immer stärker eben auch in das öffentliche Bewusstsein, eben auch in das kulturelle Bewusstsein dann irgendwie vielleicht eintritt. Ist ja vielleicht eben auch ein Trend, der sich dann daran zeigt oder der sich eben auch daran zeigt, dass solche Artikel und solche Vorschläge dann im Feuilleton der FAZ stehen und nicht mehr in der, weiß ich auch nicht, im Wirtschaftsteil oder im
Technologie. Digitech nennt sich das.
Digitech.
Okay. Genau, mit Carsten Knob und Alexander Armbruster, die ja eigentlich für sowas immer wieder die Themen auch aufgreifen, mhm. immer stärker auch in der FAZ. Mhm. Ja, das war noch so eine kleine Randbemerkung von mir. Und wir haben 9:06. Hast du noch was zum Abschluss?
Eigentlich nicht. Ich hätte ja, also im Grunde nehme ich ja seit 2-3 Wochen das Thema mit Überschrift gut kopiert ist halb gewonnen, weil wenn ich mir auf meinem Mobilgerät die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen angucke und die dann nutze, sehe ich irgendwie da mittlerweile kaum noch einen Unterschied. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere, nochmal für eine andere Folge. Das läuft uns ja nicht weg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Plattformen immer mehr annähern und irgendwann dann gar nicht mehr unterscheidbar sind, das ja kann ja wird ja eher mehr als weniger. Insofern das mal bei einem anderen, in einer anderen Ausgabe.
Hast du vor Pi mal Daumen 8-9 Tagen Fernsehen Samstagabend?
Nee.
Wilsberg thematisiert das Thema Cybermobbing und Fake News. Es war also wirklich okay. Bei der Kultserie Wilsberg, die hier glaube ich schon über 20 Jahre läuft, kam das auch vor. Sehr schwarz-weiß, sehr pointiert gemalt. Aber immerhin hat es Cybermobbing dann auch in ein Samstagabendprogramm, in ein Krimi geschafft, um mal adressiert zu werden. Wie gesagt, ich fand einiges ein bisschen nicht in der Tiefe dargestellt. Aber vielleicht ist schon mal wichtig, dass allein das Thema dort mal für ein breiteres Publikum behandelt wird. Mit dem Risiko, dass dann natürlich auch hier sehr plakativ und sehr schwarz-weiß gemalt wurde.
Ja, aber das dazu vielleicht doch ganz kurz. Das ist, finde ich auch sehr wichtig. Und dass man das vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, das Ganze differenzierter zu betrachten, aber zwei Kolleginnen von mir, die werden demnächst auch ein Webinar geben, so zum Thema Technologienutzung bei Kindern und bei Jugendlichen und worauf man achten muss. Also es ist ein Webinar dann für, wo halt Eltern vor allen Dingen, aber auch Schulen, glaube ich, so Ansprechpartnerinnen sind. Und ich glaube, da haben wir eben hier intern gestern so ein bisschen diskutiert, was so Themen sein sollten. Und ich glaube, da wirklich einen differenzierten Blick ist so wahnsinnig wichtig, aber auch so wahnsinnig schwer, weil ich merke halt selber auch, wie groß da wie viel Lehrerinnen und Lehrer halt gegen diese ganze Techno-Digitalisierung sind, gegen die Social-Media-Plattform, weil sie eben auch, Stichwort Cybermobbing, eben auch diese Punkte dann eben verstärkt sehen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber ich glaube, hier ist halt die Rolle auch von Eltern wahnsinnig wichtig, sich zu informieren und halt eben nicht nur die negativen Seiten, die es durchaus gibt, aber eben nicht nur die zu sehen, sondern einfach auch anzuerkennen, dass Technologie, digitale Plattformen halt eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen bei Jugendlichen und dass das halt wirklich auch mittlerweile eben Freundschaften, Identitätsbildung, identifizieren, sich mit gewissen Themen identifizieren halt wahnsinnig wichtig ist und das kann man oder das muss man eben dabei auch sehen. Insofern bin ich auch mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt und wie eben auch Schulen eben mit diesem Thema dann und auch Eltern eben mit diesem Thema dann noch weiter umgehen. Also auch das könnten wir vielleicht auch mal gucken, ob wir da nochmal jemanden einladen hier zu uns, um das Thema nochmal ein bisschen stärker zu beleuchten.
Ja, da habe ich dir eine schöne Vorlage gegeben. Nicht abgesprochen, aber du scheinst für das Thema zu brennen und die Aufgabe liegt jetzt bei dir, jemanden dafür zu verpflichten. Denn ich habe ja einiges vor, ne? Ich habe einige Leute schon hier reingezerrt, die mussten auch nachlegen. Ja? Ja, aber jetzt wollen wir auch nicht länger von der ach so wichtigen Arbeit abhalten. Außerdem kommt einer meiner Kater gerade vorbei, läuft durch das Bild. Jawohl, Cat-Content am Ende. Lars, wir hören uns heute noch. Euch allen, die ihr zugehört und zugeschaut haben, möget. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch einen guten Tag. Und ich versuche mal wieder den berühmten Jingle zu spielen. Da, 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 da. Yes.